Moin und herzlich willkommen im Hier und Morgen, dem Podcast, der dich auf eine Reise in die Zukunft einlädt. Ich bin Kai Gontlach, Zukunftsforscher der modernen Generation und Futurepunk. Moin Zukunft, moin im Hier und Morgen.
Jeder muss jetzt damit anfangen und jetzt sich Gedanken über KI machen. Und wenn unser Buch dabei hilft, genial.
Ja, moin und herzlich willkommen im Hier und Morgen. Ich bin Kai Gontlach, ich freue mich, dass du heute zuhörst, mal wieder oder zum ersten Mal, macht nichts. Du hast eben gerade schon den heutigen Gast gehört, das ist Marc Brinkmann. Marc Brinkmann ist mein Co-Autor für das Buch, was wir zusammen geschrieben haben, welches am 25. April 2024 erscheinen wird. Und wir sind beide schon mächtig aufgeregt. Die Aufnahme haben wir Ende März gemacht, jetzt ist Mitte April, während ich das hier einspreche, und es sind also nur noch wenige Tage bis zur Buchveröffentlichung. Wenn du mehr wissen möchtest, was in diesem Buch passiert, also KI jetzt heißt das gute Stück, dann solltest du diese Episode möglichst aufmerksam hören, denn wir verraten einiges. Genau, viel Spaß dabei, viele Erkenntnis, viel Freude und wie immer alles Gute. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Marc Brinkmann. Und lieber Marc, wir haben zusammen ein Buch geschrieben. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir darüber hier im Hier und Morgen heute sprechen können. Aber leg erstmal los. Für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, die jetzt hier zuhören. Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das?
Ja, hallo, ich bin Marc. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was mit dem Buch passieren wird. Und auch, wie es Feedback ist. Aber zu meiner Person, ja, ich bin in der IT schon seit 1996. Da hieß die IT nicht IT, sondern Datenverarbeitung. Entsprechend habe ich da auch angefangen als Datenverarbeitungskaufmann und habe die IT seitdem eigentlich immer in meiner Arbeitswelt gehabt, immer in verschiedenen Berufen gearbeitet, nach der Ausbildung, dann auch irgendwann studiert. War lange Zeit im Ausland gewesen, in Amerika und in Asien. Und vor 8 Jahren hat dann meine berufliche Karriere sich dramatisch geändert, weg von der Unternehmensberatung, wie man das so ist. Man ist frisch verliebt und sagt dann, okay, dann gibt es aber was anderes als Unternehmensberatung. Und in dem Sinne ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Nicht nur ein Abschnitt, sondern aktuell tatsächlich mehr. Und wir sind damals in Leipzig, nach Leipzig gezogen, einen neuen Job angefangen habe bei der Schwarz-Gruppe, damals noch bei der Schwarz-Produktion, wahnsinnig spannend gewesen, aber dann vor gut 4 Jahren bin ich dann gewechselt, beruflich mit meiner Familie umgezogen, auch aus Leipzig, da hätten wir uns auch mal sehen können, Kai, nicht?
Ja.
Den ist halt. Da kannten wir uns aber leider noch nicht. Und ja, gut, bin jetzt seit 4 Jahren noch in Heilbronn und mache seit den 4 Jahren auch nichts anderes als die künstliche Intelligenz, wo ich mich innerhalb der Schwarzgruppe drum kümmere. Und freue mich darüber, auch die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren gesammelt habe, mit dem tatsächlichen Einsetzen von der künstlichen Intelligenz in so einem Riesenunternehmen auch weitergeben zu dürfen. Und super spannende Themen in dem Buch rausgekommen. Besonders spannend, können wir später nochmal dazu kommen, weil wir da tatsächlich über hier und jetzt nicht nur reden, wir reden über gestern, wir reden heute und wir reden über die Zukunft. Ich denke, das ist auch ein Thema, was das Buch so spannend macht.
Ja, sehr guter Cliffhanger, sehr gut. kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Aber vielleicht erstmal so ganz allgemein. Also die meisten, die jetzt hier zuhören, haben es wahrscheinlich schon mal gehört, dass das Buch den Titel trägt KI jetzt. Es handelt sich dabei um ein Handbuch. Wie würdest du das deiner Oma erklären? Warum geht es in diesem Buch? Warum ist das neu?
Es gibt schon sehr, sehr viele Bücher draußen, die über künstliche Intelligenz sind. Es gibt auch schon sehr viele Autoren. Aber ich denke, gerade der Mix zwischen dir als Zukunftsforscher und mir, wo ich die KI tatsächlich anwende, jeden Tag quasi damit zu tun habe, diesen Mix, den gibt es da draußen noch nicht. Deswegen, warum dieses Buch? Aber wie würde ich künstliche Intelligenz tatsächlich erklären? Das ist natürlich sehr, sehr schwer, diese Frage jetzt da, aber für mich ist es halt ein Begleiter, der sehr, sehr viele Themen automatisiert, von denen man sich eigentlich so gar nicht vorstellen kann, dass die automatisch funktionieren. Und dieser Schritt in diese Automatisierung und nicht nur da Themen ohne einfach nur so zu automatisieren, sondern tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist der größte Punkt der Automatisierung inklusive Entscheidung, sodass dass es auch weitergeht, sondern nicht irgendwo dann stehen bleibt und Mensch dann eingreifen muss, sondern quasi Prozesse, insbesondere auch Geschäftsprozesse dann quasi automatisiert und dann Entscheidungen trifft in diesen Prozessen.
Ja, total faszinierend insgesamt. Ich bin auch immer noch fasziniert, muss ich immer noch sagen. Vielleicht erzähle ich ganz kurz die Geschichte, wie das Ganze zustande gekommen ist. Also der Verlag, bei dem wir jetzt publizieren, der Gabal Verlag, hat in erster Linie mich erstmal angesprochen vor nicht mal 1,5 Jahren. Es war im Januar 2023. Und die hatten auf irgendeinem Wege ein White Paper von mir gelesen. Das heißt, White Paper Künstliche Intelligenz, das Ende von Made in Germany. Und das ist so ungefähr 20 Seiten lang. Und ich habe sie ja auch damals geschickt. Und die Geschäftsführung hat gesagt, wir brauchen das. Wir brauchen dieses White Paper auf 200 Seiten. Deswegen haben sie mich kontaktiert und gesagt, ey, Herr Gontlach, kannst du das irgendwie auf 200 Seiten schreiben? Und da habe ich gesagt, naja, schreiben könnte ich es schon. Das Problem ist, ich bin ja selbst kein KI-Experte, sondern ich bin Zukunftsforscher. Ich sammle Aussagen von klugen Menschen zusammen. Ich mache natürlich viel Research und so, gerade auch in dem Bereich, aber an einer gewissen Stelle der Umsetzung bin ich einfach nicht mehr der Richtige. Und da wir aufgrund eines anderen Projekts ja sowieso viel zu tun hatten, habe ich dann dem Verlag gesagt, ey, wartet mal, ich brauche einen Co-Autor und ich habe da eine Idee. Und dann haben wir das besprochen. Dann haben wir relativ kurzfristig, das war dann irgendwie innerhalb von 2 Wochen geklärt, beschlossen, dieses Buch zu schreiben, und zwar auf unsere Konditionen. Also normalerweise läuft das ein bisschen anders ab von dem, was ich so höre. Die Deadline war im Dezember und wir mussten zwischendurch nichts abliefern, weil wir haben dann zwischendurch mal ein bisschen was besprochen, aber wir mussten nicht. Und das finde ich interessant, weil wir haben einfach ganz viel selbst gemacht. Wir haben uns zweimal in echt getroffen, einmal in echt getroffen oder zweimal in echt getroffen für dieses Buch.
Einmal echt getroffen.
Wirklich nur einmal, ne? Und dann mehrfach natürlich online. Auch lang und auch oft spät abends und so. Und dann plötzlich war dieses Buch irgendwie fertig. So, das kurz zur Entstehungsgeschichte des letzten Jahres. Und jetzt warten wir wirklich hier auf heißen Kohlen sitzend auf das gedruckte Buch, denn es erscheint am 25. April und wir erhalten es 2 Wochen vorher. Und das ist gerade eine spannende Phase. Gut, aber das zur Vorgeschichte genug. Du hast eben schon ein bisschen angedeutet, was unser Buch so ein bisschen anders macht und so ein bisschen die Definition auch und so. Wen holen wir denn damit ab? Was glaubst du, wer wird das gerne lesen?
Ich denke, dass das Buch ist tatsächlich dafür geschrieben, dass wir, eines der Worte ist doof, für die Gesellschaft, für die Allgemeinheit geschrieben haben, dass wir es jetzt nicht für den Wissenschaftler, für den Manager geschrieben haben, sondern für denjenigen, der Interesse hat, was passiert denn eigentlich in meiner Arbeitswelt mit künstlicher Intelligenz? Wie werde ich mich da in Zukunft mit auseinandersetzen müssen? Und für die ist es geschrieben, dass die einfach eine Idee bekommen, was passiert da. Und dann zusätzlich auch sagen, okay, wenn ich jetzt selber eine Idee habe, wie kann ich die denn überhaupt umsetzen? Was muss ich denn da überhaupt für tun? Weil die künstliche Intelligenz einzuführen, ist schon ein bisschen was anderes als Software programmieren. Wenn ich eine Software programmiere, weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe. Und ich weiß auch, was hinten hinauskommt. Natürlich ist die große Frage, ja, die können auch die Funktion dazu und die Funktion dazu. Und dann wurde aus einer Idee ein riesen Software ein Projekt gewesen. Und man weiß, was immer hinten rauskommt, mit tausenden Funktionen. Wenn ich jetzt aber anfange, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, wir haben ja auch einige Themen als Vorstellung, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen. Weiß ich aber eben nicht, was hinten rauskommt. Es ist noch sehr, sehr ungewiss, weil das ganze Thema sehr hoch auch auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Und daher kann ich das nie sagen, oh, ist das jetzt erfolgreich, wenn ich das starte, sondern ich weiß es erst nach dem zweiten oder dritten Schritt.
Guter Punkt, schrittweise vorgehen. Ne? Also wir haben ja auch ein paar Checklisten reingebaut und unsere so Phasenpläne und so. Damit wird das dann doch auch konkreter. Ne? Also ich überlege gerade, weil das eine ist, wir haben so ein bisschen überlegt, was kann KI in der Arbeitswelt verändern, aktuell und in den nächsten Jahren und dann ja zum Schluss auch zum Ausblick über die nächsten Jahrzehnten. Und dann ist es aber ja doch auch, ja, eben, ich habe vorhin Handbuch gesagt, also du hast es gerade auch so angekündigt. Ja, es sind schon Ratschläge enthalten, ne? Also was man dann, wo man sich dran orientieren kann. Also auch diese knapp 200 Seiten, ne? Oder das plus minus, damit hört es ja nicht auf. Glaubst du, dass das, also ich meine, das ist unser Anspruch irgendwie gewesen, ne? Als wir gestartet sind, glaubst du, dass dieses Buch in Unternehmen dazu führen kann, dass sie sich plötzlich sammeln? Und dann starten mit KI und dann auch wirklich in ein paar Jahren erfolgreich damit arbeiten.
Also sagen wir mal so, egal ob unser Buch, ob Sie unser Buch lesen oder nicht, Sie müssen KI jetzt anfangen zu überlegen und zu wissen und zu überlegen, was tut es gerade mit meinem Geschäftszweug. Sei es eine Bäckerei oder sei es auch der mittelständische oder das Großunternehmen. Jeder muss jetzt damit anfangen und jetzt sich Gedanken über KI machen. Und wenn unser Buch dabei hilft, genial. Ich denke, wir haben ein sehr, sehr schönes, eine informative Einleitung gebracht und aufgeschrieben. Und wenn wir, ich hoffe, dass sie hilft. So wie ich es natürlich gelesen habe, finde ich es super spannend. Und die erste Feedback, die man so ein bisschen hört, glaube ich, haben wir es ganz gut getroffen. Ich denke, dieser Mix von, dass wir hingehen und sagen, wir haben die einzelnen Berufe uns angeschaut, hin zu dem Prozess in einem Unternehmen, hin, was wird in der Zukunft passieren, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Abwechslung auf dem Buch ist, wo sie halt einen Mehrwert sehen, was nicht so ganz so langweilig ist. Aber wir haben jetzt nur drei Use Cases, die haben wir jetzt in 60 Seiten beschrieben. Nee, die Use Cases sind sehr, sehr knapp, oder Anwendungsfälle sind sehr, sehr knapp untergeschrieben.
Absolut. Ja, ich hatte jetzt gerade so ein Bild im Kopf, so eine Analogie. Nur weil ich dir eine Pfanne oder einen Topf oder ein Messer in die Hand drücke, kannst du ja auch noch nicht kochen. Ja, also das Buch kann möglicherweise dabei helfen. Es ist jetzt aber trotzdem keine Garantie. Genau. Ja, wo du jetzt gerade die Anwendungsfälle erwähnst, das ist ja, wir haben es immer so ein bisschen das Herzstück des Buchs genannt. Ne? Also wir haben ja insgesamt 22 Anwendungsfälle. Es waren ja vorher viel mehr. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele, irgendwie Richtung
Über
40.
40.
Über 40 sogar. Wow. Wahrscheinlich waren es 42. Und haben das dann runtergedampft, eben halt aufgrund des Umfangs des Buches auf 22. Magst du darüber was erzählen? Vielleicht auch Favoriten? Hast du einen Favoriten? Weil, also, vielleicht ganz kurz, for the record, die Anwendungsfälle kommen zu 99% von Marc. Ja, das ist halt genau natürlich auch das, was
Ich glaube.
Fachwissen ist. Das habe ich halt einfach nicht, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich gucke mir Sachen an, finde sie spannend. Ich kann aber nicht dich abwägen. Was davon ist das Spannendste? Ne? Was ist davon machbar und so weiter? Wir haben eine Matrix gebaut, auch ne, zu, wie wirtschaftlich sind die, wie ist der Reifegrad so in der Umsetzung, wie hoch ist der Handlungsdruck? Und das ist gleichzeitig aber wirklich das Herzstück. Also zurück zur Frage, was möchtest du über dieses Kapitel mit unserer Zuhörerschaft teilen?
Ich würde mit einer Enttäuschung anfangen, und zwar das ganze Thema Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung. Da hätte ich echt gedacht, dass wir da viel, viel weiter mit sind. Allgemein mit dem Thema, wenn man sich so die gesamte Industrie anschaut, wo es genutzt wird, wie es genutzt wird und was für Mehrwert es bringt, hätte ich gedacht, dass wir jetzt im aktuellen Jahr deutlich weiter sind. Ich denke, da der Reifegrad ist schon sehr hoch, aber so die Einsetzbarkeit, die Wirtschaftlichkeit, im ganzen Umfeld von Flugzeugturbinen ist es, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Aber viel mehr kenne ich es gar nicht. Viele beschäftigen sich damit. Aber das hat mich sehr überrascht, auch in einer eigenen Recherche, die ich noch gemacht habe, noch in der beruflichen Erfahrung, die ich schon vor einigen Jahren damit gestartet habe, dass es wirklich diesen Durchbruch da noch gar nicht gegeben hat. Das finde ich ein bisschen schade.
Woran liegt das? Was glaubst du?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Meistens sagen sie, ja, es ist die Datengrundlage, man hat zu wenig Daten. Aber nee, die gibt es da, das sehe ich nicht so. Insbesondere komme ich zum nächsten Thema mit der generativen KI. Ich da jetzt auch sogar die Daten für sowas erzeugen konnte, also synthetische Daten erzeugen kann, um dann quasi auch sowas wieder anzulernen, also die vorausschauende Wartung da, also unechte Daten erzeugen, damit ich sie trainieren kann für solche Fälle. Also sehr spannendes Thema. Hätte ich mehr erwartet. Daher denke ich, da kann wirklich noch sehr, sehr viel in der Zukunft bei diesem Thema passieren. Generative KI, Generative AI oder auch ChatGPT, was jetzt seit gut über fast 1,5 Jahren auf dem Markt ist. Definitiv ein sehr, sehr spannender Use Case. Wenn man sich es gibt ja so ein Hype-Cycle, wo man sagt, okay, alles genial und das geht nach oben und dann ist man irgendwo ganz oben auf dem Berg und alle sagen super. Aber schaut man sich das an, was für tatsächliche Anwendungsfälle im geschäftlichen Umfeld es gibt. Es gibt tausende von Ideen und so langsam kommen dann auch tatsächlich die Mehrwerte, die man da entdeckt, die man dann heben kann. Ich denke, da haben wir noch ganz, ganz viel vor uns. Und das wird noch sehr, sehr spannend werden, den Hype, wenn er tatsächlich mal runtersackt und dann die tatsächlichen Anwendungen kommen. Das wird wirklich noch für die gesamte fachliche auch. Du hast ja auch das Buch noch geschrieben, nicht? Arbeitswelt und
KI 2030, genau.
ja, genau, das wird noch wahnsinnig spannend werden in dem Umfeld, wie da KI das auch danach verändern wird. Ich denke, das ganze Thema Fachkräftemangel und auch insbesondere der Softwareentwicklung, das wird in den nächsten Jahren sehr, sehr spannend werden, wie weit da KI die Effektivität eines Entwicklers vorantreiben wird. Aktuell wird es wahrscheinlich nur ein paar Minuten am Tag sein. Wer weiß, wo wir in ein paar Jahren sind. Da sind es wahrscheinlich ein Entwickler doppelt so schnell wie heute. Da wage ich gerade keine Vorausschau, wie schnell sich das gerade entwickelt, was wir tatsächlich heute sagen. Da, auch im Buch sind wir da sehr, sehr generisch vorgegangen und haben uns da angenähert. Ich denke, das ist auch ein sehr gutes Kapitel geworden, wie wir da mit der generativen KI umgehen. Ich denke, auch das größte Teil ist da wirklich auch in der Softwareentwicklung. Aber viele Themen, so wie im rechtlichen Umfeld, wie das noch komplett unklar, wissen wir noch nicht. Ja, aber Kai, was ist denn die Anwendungsfälle? Hast du ja auch alle gesehen. Die über 40 Anwendungsfälle. Hast du denn einen Anwendungsfall, wo du da auch sagst, oh, genial, das war echt spannend?
Ja, ich muss echt sagen, auf jeden Fall auch das mit der synthetischen Datenerzeugung. Das ist für mich so mindblowing. Vielleicht um es nochmal auch anders zu beschreiben. Das bedeutet ja, also oder an einem konkreten Beispiel. Ich war neulich für eine Keynote eingeladen im Ruhrgebiet. Da gibt es den Ruhrverband. Liebe Grüße gehen raus. Das ist einer der größten Wasser-, Abwasserverbände oder nicht Verbände, also Zusammenschlüsse von Unternehmen, die sich halt darum kümmern, dass, wenn wir den Wasserhahn aufmachen, dass da frisches Wasser rauskommt, was gereinigt wurde. Das ist deshalb so groß, weil es nicht kommunal organisiert ist, sondern eben halt anhand der Ruhr, des Einzugsgebiets der Ruhr. Und wir sind alles ein großer Fluss und da ist also viel. So, und die stellen sich natürlich auch die Frage, was können wir mit KI anstellen? Und da haben wir ein bisschen drüber philosophiert, auch beim Abendessen und zuvor. Und die haben halt, ich glaube, 8 Talsperren zum Beispiel. Also Staudämme, wenn man so will. Und nun ist es ja so bei KI, bei Predictive Maintenance, das Beispiel, was du eben gebracht hast, im besten Fall hast du Daten, um vorhersagen zu können, wann bestimmte Teile verschleißen, ne, um dann zu melden, hier, das muss übrigens ausgewechselt werden, bevor es kaputt geht. Das macht man heute halt einfach darüber, dass man sehr engmaschige Wartungspläne hat. Da kommen halt dauernd immer die Leute vorbei. Wir kennen es sonst ja vom Flughafen. Ne? Jedes Mal, wenn ein Flugzeug landet, wird danach erstmal gecheckt. Sitzen hier noch alle Schrauben fest? Ist das Triebwerk noch in Ordnung? Und alles das, also alles, was hier sicherheitskritisch ist. Also jetzt nicht jede Schraube. So, Talsperre das Gleiche. Man geht da sehr regelmäßig durch. Das ist wahnsinnig kostenintensiv, personalintensiv und jedes Personal hat man schlicht nicht mehr. So, nun ist es aber auf der anderen Seite so, bei KI braucht man natürlich soweit das Vorurteil, wahnsinnig große Mengen an Daten zu historischen Fällen, wo eine Talsperre zum Beispiel schon mal also nicht mehr funktioniert hat, sage ich mal ganz platt, oder sogar Schlimmeres passiert ist. Und die gibt es natürlich im besten Fall nicht. Und im besten Fall gibt es den Fall nicht, dass die Talsperre nicht funktioniert. So, und da kommt diese synthetische Datenerzeugung halt ins Spiel, weil wir haben inzwischen so gute Weltmodelle, das ist vielleicht so ein bisschen der Zwischenschritt, den man dafür wissen muss. Man kennt es aus dem Gaming-Sektor vielleicht, es gibt aber natürlich auch aus anderen. Es gibt so gute realistische oder ja, wirklich realitätsnahe Simulationen der Welt, dass man bestimmte Dinge einfach wirklich synthetisch erzeugen kann. Zum Beispiel, ich sage es mal sehr plastisch, ChatGPT oder halt ein System, was so ähnlich funktioniert, generativ Daten erzeugt. Erklär mir doch mal bitte ganz kurz Summe X 80 Milliarden Mal, wie diese Talsperre brechen könnte oder was hier kaputt gehen könnte, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und dann werden also synthetisch diese Fälle durchgespielt. Und diese Fälle wiederum, die kann ich dann dafür nutzen, um die Wartungspläne zu optimieren, ein KI-System einzubauen, was eben halt rechtzeitig weiß, dieses Geräusch könnte bedeuten, Teil geht kaputt. Also Alarm. So. Und das fand ich daran wirklich, das war für mich ein totaler Augenöffner, weil das zusammenzubringen, und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen in dem Gebiet der KI, in Anführungsstrichen, das zusammenzubringen, was vor Ort, wir sagen ja auch auf dem Shopfloor, also quasi im Laden oder eben halt auf der Talsperre passiert, mit den Fähigkeiten von Menschen, die mit KI umgehen können, mit den Business Skills, die das ausrechnen können, dass man das nach so und so vielen Jahren amortisiert hat. Es wird sehr stark variieren. Das fand ich daran an diesem konkreten Beispiel extrem heftig.
Ja, ich
Ich
glaube,
glaube.
du hast gerade nicht mit der Talsperre ein sehr spannendes Thema aufgegriffen, insbesondere das Vertrauen in die KI.
Ja.
Weil ich in beim Talsperre gehe ich ja tatsächlich, wenn ich da was, wenn da was schief läuft und das Ding geht auf und einfach zu viel Wasser rauskommt, kann es ja auch verheerende Auswirkungen haben. Und ich sehe das ja auch im beruflichen Alltag. Wie kriege ich denn Vertrauen in die KI? Wie kriege ich, wie kann ich da selber mich dann gewisserweise dann zurücklehnen und sagen, oh ja, da muss ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Das macht schon mein Assistent, der aber auf irgendeine künstliche Intelligenz basiert. Und dieses Vertrauen, das ist egal, wo ich mich und egal welches Thema, das ist, glaube ich, noch ein Riesenthema. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, wo unser Buch helfen kann, einfach mal eine Grundidee zu schaffen, oh, was gibt es denn für Möglichkeiten und wie kann ich denn auch dann anfangen, tatsächlich mal Fragen zu stellen bezüglich KI, weil ich da halt mein eigenes persönliches Wissen über die künstliche Intelligenz einfach erweitern kann, um dann auch die richtigen Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenthema noch für die Zukunft, wenn die KI sich wirklich weiterentwickelt. Wie kann man in die KI das Vertrauen haben? Weil definitiv, wie bei allen neuen Innovationen, gibt es nicht nur positive, sondern ja auch negative und Missbrauchsmöglichkeiten bei der KI. Insbesondere bei der Sprache, wo man die Sprache einfach kopieren kann und jemand zu 100% imitieren kann. Oder auch schon die Videos. In den letzten Wochen kamen dann auch wieder neue Möglichkeiten raus, wie man automatisch Videos erzeugen kann. Und da bedarf es natürlich sehr, sehr viel, gibt es sehr, sehr viel Missbrauchmöglichkeiten, wo wir in Zukunft dann auch wieder sagen können, okay, ist das, was wir tatsächlich sehen und hören, auch wirklich echt? Eine Sache dann auch natürlich im geschäftlichen Umfeld lehne ich mich jetzt zurück und die KI steuert, managt dann den geschäftlichen Prozess. Wie siehst du das mit dem Vertrauen?
Ein kurzer Hinweis aus dem Off. Wenn du diesen Podcast, die Redaktion oder einfach nur mich gut findest, gibt es eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Über den Drittanbieter SteadyHQ kannst du mit einem kleinen monatlichen Beitrag dabei helfen, dass dieses Projekt weiterhin produziert wird und vor allem werbefrei bleibt. Eines Tages können wir uns dann vielleicht auch Unterstützung in der Produktion leisten. Hast du zwischen 2,50 und 20 Euro im Monat übrig, um unsere Arbeit zu fördern? Dann schau vorbei unter www.imhierundmorgen.de, jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. So, und jetzt geht's weiter hier im Text. Ja, genauso ambivalent, wie es sein sollte, ne? Also es ist. Ich bin grundsätzlich ja immer jemand, der Technologien generell erstmal aufgeschlossen ist. Auf der anderen Seite ist mein Job natürlich auch, ein bisschen aus der Soziologie kommt, natürlich abzuwägen und ich sag mal auch dialektisch zu gucken, was steckt drin, was ist definitiv gefährlich. Und ja, wie du schon sagst, also das eine sind natürlich Desinformationen, Fake News Kampagnen, das was jetzt nicht komplett neu ist, aber natürlich auf ein neues Level gehoben wird. Das Beispiel, was ich bei Vorträgen auch immer bringe, ist, ihr kennt das alle, man kriegt immer mal eine SMS oder auch manchmal bei WhatsApp eine Anfrage oder sonst wo. Da steht dann drin, hallo, also Mutti oder Vati oder was auch immer. Das passt dann oft auch tatsächlich. Die Rolle, die da drin steht, mein Portemonnaie wurde geklaut, ich stehe auf dem Bahnsteig in irgendwo und kannst du mir bitte schnell 50 Euro überweisen hierhin. Ja, also Stichwort, das ist eine Summe, die man möglicherweise verschmerzen würde und deswegen das viele wahrscheinlich einfach machen, weil sie sich denken, ach Mensch, Schatz, mein Kind oder mein bester Freund hat hier gerade ein Problem. 50 Euro kriege ich ja wieder, ne? Kein Thema. Bei der SMS denkt man, okay, die Nummer kenne ich nicht. Well, ist wahrscheinlich fake. Oder man denkt zumindest zweimal drüber nach. Inzwischen haben die meisten Mobilfunkanbieter, aber auch die Handy- oder Smartphone-Hersteller natürlich dafür Lösungen, dass das auch schon in der Regel richtig geflaggt wird. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich einen Videoanruf bei WhatsApp reinbekomme und da ist jetzt meine Frau im Bild, mit ein bisschen verpixelt vielleicht, ja klar, die Verbindung unterwegs ist ja in Deutschland immer schlecht mit LTE oder 5G und so. Und die sagt mir jetzt, ey Kai, du, ich bin, ne, selbe Story, bin hier im Bahnhof in irgendwo in München oder so und du glaubst es nicht. Mir wurde gerade mein Portemonnaie und mein ganzer Rucksack geklaut. Ich bin in Tränen aufgelöst, keine Ahnung. Ich muss jetzt aber nach Hause kommen, weil du weißt ja, der Kleine muss in die Kita morgen oder was auch immer. Ja, und dann würde ich doch nicht dreimal nachdenken. Natürlich würde ich kurz fragen, ey, was ist denn passiert und kann ich dir helfen und geh doch zur Polizei und so. Aber natürlich überweise ich dann das Geld. Und weiß ich die IBAN meiner Frau, ich meine, ich weiß ja nicht mal meine eigene. Das ist so das Ding. Das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Deswegen, es braucht da wirklich viel mehr Aufklärungsarbeit, damit wir Vertrauen knüpfen können. Weil ich vertraue ja auch nicht jeder x-beliebigen Person, die mich um Geld bittet oder die mir sagt, ich kann dir bei der Arbeit helfen, die mir sagt, ich arbeite für dich, selbst im Angestelltenverhältnis. Ich würde ja auch mal erst die Person so ein bisschen kennenlernen wollen. Ja? Und genauso ist es mit der KI, mit der Technologie. Und auch nicht jede KI ist dieselbe KI. Denn das ist ein bisschen gefährlich. Deswegen, also ich bin davon fest überzeugt, deswegen auch damals schon dieses White Paper veröffentlicht und jetzt immer noch oder umso mehr fest überzeugt, dass alle Menschen wirklich ein Grundlagenwissen brauchen, damit wir die Vorteile von den Nachteilen eben halt ja, sezieren können und auch das Beste daraus machen können. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, um wieder die Kurve zu kriegen zum Inhalt auch des Buchs, ich glaube, wir haben das an vielen Stellen ganz gut hinbekommen. Es ist ein Eigenlob, ich weiß, aber wir versenden ja auch Presseexemplare. Ne? Übrigens, falls hier jemand für irgendwas schreibt, was ein Blog ist oder ein Buch oder ein Magazin online oder auch nicht, Radio, TV, Medien, wir haben das Presseexemplar, was sowohl der Verlag als auch wir sehr bereitwillig heraussenden, sofern man sagt, man schreibt dazu dann was oder man veröffentlicht ein TikTok-Video meinetwegen. Das wäre auch in Ordnung, auch eine gute Zielgruppe, eine gefährdete Zielgruppe. Aber klar, also ich brauche dafür keine Werbung machen, weil wir wissen ja, dass es gut ist. Aber das andere ist, ich wollte ein Beispiel noch aufgreifen, was wir machen. Da haben wir lange darüber diskutiert, ob wir es am Ende drin lassen, weil wir es dann doch recht ausführlich gemacht haben, und zwar mit der exponentiellen Entwicklung. Und das ist das, was immer wieder untergeht, weil natürlich die allerwenigsten Menschen, so wie wir, sich damit dauernd beschäftigen können, wie Technologie sich entwickelt. Und das ist immer dieses exponentielle Wachstum. Das wiederum haben wir alle kennengelernt zur Corona-Pandemie, wie sich nämlich Viren vermehren, das geht immer durch Zellteilung quasi und dann sind es am nächsten Tag doppelt so viele oder auch innerhalb von einer Stunde manchmal doppelt so viele, dann nochmal doppelt so viele, dann nochmal doppelt so viele und wir haben alle gesehen, was dann passieren kann. Und das Gleiche gilt in abgeschwächter Form und nicht ganz so biologisch halt für, ich sag mal ganz platt, Computerentwicklung. Und da haben wir dieses Beispiel gemacht mit den Blumenläden. Das lasse ich aber jetzt hier einfach mal so stehen, weil dafür muss man das Buch mal lesen. Aber es ist sehr praktisch runtergebrochen. Also was es heißen kann für einen ganz einfachen Blumenladen, der exponentiell oder nicht exponentiell sein Geschäftsmodell plant. So.
Dazu, was ich sehr, sehr spannend fand, wo ich mich vorher auch keine Gedanken drüber gemacht habe, war die Aussage gewesen, neue Technologien überschätzen wir kurzfristig, aber unterschätzen wir langfristig. Das finde ich sehr spannend, insbesondere auch, weil wir ja geschrieben haben, als in die Zukunft geblickt haben, wie sieht das Jahr denn 2050 aus, in welcher KI wie KI denn quasi dann das Leben beeinflusst hast. Wie siehst du das Jahr 2050 aus deinem Sichtpunkt?
Das ist total interessant, die Frage, weil, also klar, wir beschäftigen uns irgendwie in der Zukunftsforschung permanent damit. Das ist ein guter Anker jetzt gerade. Also eine ganze Zeit lang war es 2030, dann war es ein ganz kurzer Zeitpunkt 2040, aber dann ist es plötzlich 2050 geworden. Was, glaube ich, unterschiedliche Gründe hat. Da muss ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber je nachdem, auf welchem Kanal man darüber spricht, sucht man sich ja unterschiedliche Aussagen, Projektionen über das Jahr 2050 raus. Und man kann jetzt, also normalerweise mache ich eine Stunde lang drüber genau das, ne? Also 2050 und darüber eine Stunde sprechen, was möglich ist und warum das möglich sein könnte. Dabei ist dann, mache ich mal gerne eine bunte Mischung von plausiblen, ich sag mal in Anführungsstrichen realistischen Entwicklungssträngen. Das ist, ich sag mal, der langweilige Teil. Also und auch ganz, ganz viel davon, was oft jetzt aktuell überschätzt wird, was aber dann bleibt. Also ganz platt gesagt, die Naturgesetze werden 2050 noch gelten. Menschen sind immer noch Säugetiere. Es gibt bestimmte Zwänge und Pfadabhängigkeiten aus der Vergangenheit, die sich einfach nicht verändern werden oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verändern werden. Ja, und allein deshalb kann man schon sagen, es gibt einen gewissen Korridor von plausiblen Entwicklungen. Ne, plausibel im Sinne von vorausgesetzt, es gibt keine Revolution, es fällt kein sehr großer Gesteinsbrocken irgendwo auf eine sehr große Hauptstadt oder Atomkrieg, all diese Sachen, das kennt man ja. Und so im Buch haben wir natürlich auch was Ähnliches getan. Wir haben gesagt, ja komm, lass uns mal die in den Korridor betrachten, der auch mit KI was zu tun hat. Und da sind wir bei Jobs angekommen, da sind wir aber auch bei Lieferketten so ein bisschen, da sind wir ein bisschen bei Produktion auch mit drin. Das finde ich ja immer sehr, sehr spannend, weil ne, in einem anderen Projekt, was wir ja auch gemeinsam bearbeiten, geht es ja auch ganz stark darum, wie zur Hölle kann man es irgendwie hinbekommen, nicht noch mehr Ressourcen aus der Umwelt, aus der Welt, der natürlichen Welt abzubauen, um noch mehr Produkte herzustellen, die dann konsumiert und irgendwann entsorgt werden. Wann auch immer, das ist ja völlig Wurst, ob das jetzt Toilettenpapier ist, was relativ schnell entsorgt wird, oder eben halt ein Flugzeug, was eine sehr lange Halbwertszeit hat. Ist egal. Also am Ende des Tages müssen wir dahin kommen, dass wir das nicht mehr tun. Und das finde ich so krass, wenn man das mit KI koppelt und sich überlegt, wie können wir denn neue Materialien kombinieren? Wie können wir neue Produkte oder auch alte Materialien wieder recyceln? Und all diese Sachen. Da wird es dann, finde ich, richtig spannend. Und das dann zurückzubeziehen auf Geschäftsmodelle, auf Märkte, auf Volkswirtschaften. Da fühle ich mich wohl.
Ja, ich
Wie geht's
glaube,
dir bei 2050?
eine Sache, die jetzt, ich glaube, wie die KI sich entwickeln wird, ich glaube, ein riesengroßer Teil des KI ist einfach die Rechenkapazität. Ich glaube, wenn man sich anschaut, die Daten der Welt, die werden zwar immer mehr, aber irgendwann ist es auch endlich. Ich gebe nicht die Bücher oder so, dann brauche ich halt nicht das dritte, vierte Buch mehr für die KI, das nur anzutrainiert, aber ich brauche eine Rechenkapazität, um es schneller und besser zu werden. Und das wird, glaube ich, bis 2050 noch ein großes Thema geben. Das ist dann das Thema Quantencomputing, quasi, wo wir die aktuelle Architektur, wie ein Computer funktioniert, verändern wird. Und wenn man so ein bisschen auch sich auf auf Quantencomputing einliest, sagt man so Anfang 2030, 2035 wird es da einen großen Durchbruch geben. Und das wird nochmal spannend werden. Was bedeutet das dann für die KI? Und was bedeutet das eigentlich für unsere Berufe dann für 2050? Und ich glaube, auch noch ein ganz, ganz kontroverses Thema, wo wir auch, glaube ich, zweieinhalb Seiten zu geschrieben haben, ist die AGI, also die Artificial General Intelligence, also die allgemeine KI. Also wahnsinnig spannend. Was passiert denn da mit dem Thema? Also dann man sagt so, okay, dass die AGI ist dann schlauer als der Mensch. Ich glaube, das wird auch noch, ich glaube, da haben wir auch unterschiedliche Meinungen, glaube ich, was denn da passieren wird. Und ich glaube auch in der ganzen Community ganz viele unterschiedliche Meinungen, wenn man jetzt sich hört, was der Sam Altman von OpenAI dazu sagt, sehr spannend, auch wieder seine Wortwahl, da ändert über die letzten Monate hinweg. Ich glaube, dieses Thema, das ist super kontrovers. Und ich denke, wenn wir jetzt wieder zum Buch zurückkommen, KI jetzt, wenn ich jetzt mich nicht mit KI befasse, dann werde ich in 2035 gar nicht mehr da sein, um mich mit dem nächsten Schritt zu befassen. Deswegen auch wieder hier ein Ruf, nicht? Fangt mit KI jetzt an, müsst nicht das Buch lesen, aber es ist definitiv ein genialer Einstieg, ein bisschen Werbung noch dafür zu machen.
Ja, unbedingt. Und das steckt ja auch drin in der Botschaft. Also einerseits Unternehmen und Behörden, öffentliche Einrichtungen aller Art müssen jetzt damit anfangen. Andererseits alle, die jetzt nicht, meinetwegen, die jetzt nicht arbeitstätig sind, also erwerbstätig, die nicht angestellt sind, es ist jetzt gerade noch wirklich Goldgräberstimmung für die Jobs. Ne? Also es wird massiv gesucht und man kann mit relativ einfachen, also überschaubaren formellen Skills noch gute Jobs bekommen. Das heißt, also auch Arbeitssuchende oder Studierende, Schülerinnen und Schüler, die noch die besten Startbedingungen haben vielleicht, aber auch Leute, die sich neu orientieren wollen. Weil ganz ehrlich, es ist nicht ganz einfach, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft, wie man so schön sagt. Also die Grundfähigkeiten kann man sich wahrscheinlich sogar mit unserem Buch, aber auch darüber hinaus mit einer vernünftigen, lang angelegten Selbsttrainingsrecherche aneignen. Also, dass man die wichtigsten Begriffe kennt, die wichtigsten Konzepte verstanden hat und vielleicht, man muss nicht unbedingt schon die Programmierskills sofort mitbringen, weil ganz ehrlich, gerade mittelgroße und große Arbeitgeber haben ja ein Interesse daran, dann die Leute auch auszubilden und in den entsprechenden Programmiersprachen, da gibt es ja drei, vier Varianten, die man dann brauchen könnte, zu bilden oder eben halt auch nicht in die Programmiersprache, sondern eher in die Data Science zu gehen. Und aber dafür brauche ich das Verständnis und das braucht aber auch der Unternehmenslenker oder Lenkerin, das brauchen Abteilungsleitungen, das brauchen Bereichsleitungen, das brauchen Teamleitungen, weil diese Frage wird ja immer häufiger kommen. Darf ich das mit KI XY machen? Darf ich das? Oder können wir das vielleicht mal machen? Oder wir haben hier irgendeine nervige Aufgabe, die wir immer wieder alle machen müssen, die keiner gerne macht. Es gibt so viele Sachen, die jetzt eben halt in der Basis ankommen, wo auch die Beschäftigten selbst sagen, wir sind meinetwegen auch oft überarbeitet, weil das Kollegium ausgedünnt ist. Wir müssen hier gucken, dass wir automatisieren, weil sonst gehen wir. Ja, also und das heißt, die Führungskräfte brauchen es sowieso, die Beschäftigten brauchen es auch. Also eigentlich gibt es keinen, der es nicht braucht.
Ja, wenn man sich wieder zurückschaut in der Vergangenheit, wir haben von dem Strom gesprochen, nicht? Dass alle Strom haben. Aber ich glaube, so weit brauchen wir gar nicht zurückgehen. Nicht? Man kann ja schon sagen, okay, wie war es vor 25 Jahren mit dem E-Mail? Nicht? Zeig mir mal, wie kann ich denn eine E-Mail schreiben? Und da kam dann der Praktikant rein, Geschäftsführerbüro, und hat dann gezeigt, okay, so schreibt man eine E-Mail. Ich glaube, so ist es dann aktuell auch, dass wir quasi wieder an dem gleichen Stand sind. Wie damals so gesagt, okay, dann zeige ich mir doch bitte mal, wie KI funktioniert und was muss ich denn dafür tun? Und ich denke, was muss ich dafür tun, dass wir das ist, glaube ich, noch der größte spannende Punkt, weil da noch viele, viele Themen geklärt werden müssen von, okay, welche Daten habe ich denn, was kann ich mit den Daten tun und was kann denn überhaupt eine KI in meinem besonderen Unternehmenszweig denn überhaupt damit machen? Und da denke ich, haben wir eine sehr gute Einleitung. Ich glaube, auch du hattest mit deiner Checkliste, die damals ja schon diesen 20 Seiten mit drin war, perfekte Einleitung da geben können, dieses genau da zu starten. Und jetzt haben wir es noch angereichert und deutlich konkreter geworden.
Ja, und deutlich tiefer, ja, auf jeden Fall. Das macht mir auch Spaß daran. Also, das genau, dass es so ein rundes Ding geworden ist. Aber gut, dann lass uns nochmal zum Abschluss jetzt hier nochmal einen O-Ton, persönliche Einschätzung abholen, die nicht auf die Zukunft, aber ich würde gern von dir wissen, was du dir wünschen würdest, wenn du mit Blick auf die Zukunft natürlich dazu beitragen könntest, dass mehr Menschen sich damit beschäftigen, mehr Unternehmen da reingehen. Aber an oberster Stelle, ich frage oft sowas wie, wenn du jetzt dem Bundeskanzler irgendwas reinreden könntest oder dem Verkehrs- und Infrastruktur- und Digitalisierungsminister oder so. Oder, ne, egal, also du hast jetzt für einen Tag Superkräfte. Was glaubst du, wäre der eine Stellhebel, den man an einem Tag umdrehen könnte, damit dann die Weichen völlig neu gestellt sind und irgendwas schneller geht in puncto KI?
Ich weiß, wo es nicht schneller drüber geht. Der EU-AI-Act definitiv verschnellert es nicht. Es kann in der Zukunft ein gewisser Vorteil sein, aber aktuell ist es definitiv ein Nachteil gegenüber unserer westlichen Seite und gegenüber der östlichen Seite. Aber wenn ich die Superkräfte hätte, ich glaube, dass das ganze Thema Start-up, das ganze Thema, die junge Generation, die jetzt quasi die Universitäten dann rauskommt, da auch die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen umzusetzen und dann neue Geschäftsmodelle zu erzeugen. Weil, sag mal, ehrlich, diejenigen, die es jetzt heute nicht schaffen, auch gerade unser Mittelstand, die werden es sehr, sehr schwer haben, wenn überhaupt sie es schaffen werden. Da denke ich, wenn sie es schaffen, hervorragend. Aber wenn sie es nicht schaffen, denke ich, bräuchten wir auch neue Arbeitgeber. Und ich denke, jetzt ist die richtige Möglichkeit, auch da einen Anstoß zu geben. Da denke ich, dass man da sehr, sehr viel tun kann. Da ist ja Heilbronn ein hervorragender Standort. Also gerade das, was hier im Heilbronn auch mit künstlicher Intelligenz passiert, auch gerade im Universitätsumfeld und auch was nach der Universität mit dem ePython hier am Heilbronn alles passiert, ist eine hervorragende Umgebung, hier auch ein Startup zu gründen mit einem KI-Hintergrund. Da denke ich, das müsste öfters sein oder mehr sein. Und ich denke, wenn ich Superkräfte hätte, wäre definitiv das ein Thema, was ich angehen würde, sagen, okay, wie können wir da die ganze Landschaft besser unterstützen? Und wie können diejenigen, die auch schon viel Erfahrung damit, wie große Unternehmen der Automobilindustrie mit dem autonomen Fahren, natürlich auch da ganz viele KI-Erfahrungen haben, aber auch, dass wir diese Erfahrung weitergeben. Und da ist das Buch für mich persönlich ein Anfang und denke, dass das hoffentlich dazu beitragen wird, dass wir mehr und mehr KI-Lösungen sehen.
Cool. Ja, das hoffe ich auch. Und vielleicht auch nicht nur eben halt im Silicon Valley oder auch nicht nur in Berlin meinetwegen oder den bekannten Startup-Hubs, wo auch viel Geld versenkt wird für nicht immer sinnvolle Ideen. Aber gut, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Dann freue ich mich drauf, weil ich glaube, wir sind dabei, zumindest einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Gibt es noch irgendeine Sache, die du loswerden musst oder möchtest?
Ja, das letzte Jahr war halt sehr, sehr, sehr anstrengend gewesen. Es war halt sehr, sehr viel. Und du hast schon angesprochen, wir haben ja noch ein weiteres Buch mit drei weiteren Bänden. Dann natürlich die Danksagung an meine Frau Birgit Brinkmann, die mich da auch super unterstützt hat bei dem ganzen Thema rund um Familie und natürlich bei dem Buch und die anderen Bücher da wahnsinnig viel. Und die Julia Plath, die dann auch sehr, sehr viel da abnehmen musste, weil wir halt auch dieses Buch letztes Jahr dann halt sehr viel Energie und Zeit reingesteckt haben. Da definitiv
Leben.
da auch nochmal ein Shoutout. Danke, vielen Dank. Ja.
Der Punkt.
Das ist definitiv noch ein Thema. Und ja, ich freue mich auf den 25. April. Bin gespannt, ob wir in irgendeiner Bestsellerliste landen werden. Und bin sehr, sehr gespannt auch auf das Feedback aus der. Wie sagt man, aus dem Literaturumfeld oder aus dem
Leserschaft.
Zeitungsumfeld oder irgendwie nicht? Also, ich bin auch gespannt auf das kritische Feedback, weil das Fehler gibt es immer und ich denke, bestimmt sind zwei, drei da drin in dem Buch und bin gespannt, was da gefunden wird. Und freue mich dann auch auf die Diskussionen, die dann noch nach dem Buch entstehen werden. Und freue mich natürlich auch auf das erste Foto, wenn ich den Karton aufmachen darf und die Bücher sehen werde. Ja. Wie ist es mit dir? Gibt es noch bei dir ein Thema, wo du sagst, ach, das will ich jetzt mal ansprechen?
Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich diese Vorfreude, ne? Also auch hier, ich meine, also alle, die hier den Podcast hören, die wissen ja, was hier los war, letzten Monate und Jahre auch, ne? Also das heißt, ja, das war schon einfach echt sehr ruckelig und auch nicht immer das schöne ruckelig, klar, das gehört dazu, weil ruckelig geht nicht nur darum und heftige Zeit, aber auch deswegen umso mehr freue ich mich natürlich jetzt auf dieses echte Buch in der Hand. Ich bin jetzt ja also zum Zeitpunkt, wo wir sprechen, 26. März. Ich bin morgen am 27. März hier zum Beispiel in Düsseldorf, um das Buch schon mal quasi vorab exklusiv zu besprechen. Das ist also jetzt quasi für die, die es jetzt hören, schon zu spät, weil der Podcast natürlich erst später online geht. Aber das wird wahrscheinlich noch häufiger vorkommen. Also, ne, man kann uns ja auf LinkedIn am besten folgen, um solche Dinge mitzubekommen. Ich habe ja auch einen Newsletter, da wird sowas immer mal kommuniziert. Schaffen wir aber auch nicht immer alles. Und insofern, ja, also das ist echt, ich muss es wirklich mal so vergleichen. Ich freue mich auf dieses Buch wie auf ein Kind. Den Vergleich habe ich jetzt, und vielleicht nicht ganz so doll, muss ich sagen, aber es ist so eine kindliche Vorfreude und so ein, das ist wirklich, da steckt so viel Zeit drin und so viel Grips und Neugier, was damit passiert. Genau, also auch dieses Feedback. Ich bin ja ein großer Fan auch von kritischem Feedback und kann damit auch gut umgehen, weil ich bin dann auch auf TikTok, also lernt man sowas spätestens da oder viel auf Bühnen und so. Und eben halt dann die Weiterentwicklung. Ne? Und eventuell gibt es ja auch irgendwann mal eine Fortsetzung von diesem Buch oder eine Neuauflage oder ähnliches oder eben halt eine andere Aspekte dieser ganzen Thematik. Insofern, ich glaube, da ist der letzte Drops noch nicht gelutscht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, trotz allem dieses Buch zu schreiben und auch in dieser Zweierkombination. Und insofern ist noch das letzte Mal vielleicht der letzte Hinweis: Man kann dieses Buch käuflich erwerben, gerne auch über uns. Und ansonsten darüber schreiben. Presseexemplar gibt es als PDF. Aber für jetzt, im Hier und Heute, sage ich im Hier und Morgen, erstmal vielen lieben Dank, lieber Marc, dass du dir die Zeit genommen hast, hier
Danke
auch im
dir.
Podcast darüber zu sprechen. Und dir und euch wünsche ich für jetzt und bald und die ferne Zukunft natürlich sowieso alles, alles Gute. So, das war das Gespräch mit Marc, meinem Co-Autor, Marc Brinkmann, um genau zu sein. Ich hoffe, du hast viel mitgenommen aus dem Buchinhalt und hast jetzt ein besseres Verständnis davon, worum es eigentlich geht. Du hast wahrscheinlich gehört, ich war sehr erkältet zu der Zeit. Ich habe es nur so einigermaßen hinbekommen, deswegen klinge ich so sehr nüchtern. Hier geht es weiter. Die nächsten beiden Episoden machen wir einen kleinen Ausflug über die Schweizer Grenze. Im ersten Rutsch geht es mit Benjamin Thalin so ein bisschen in die Meta-Ebene und danach dann mit Markus Bischoff über Lean Management. Bis dahin alles Gute, bleib gesund und wenn du es nicht bist, dann werd's bald. Ciao.
Das war im Hier und Morgen von und mit mir und ich bin Kai Gondler. Du willst mehr über Zukünfte wissen? Dann schau vorbei auf unserer Website unter www.im-hier-und-morgen.de oder unter meinem Namen bei Instagram, LinkedIn oder TikTok. Willst du noch mehr? Dann schau dir mein Leipziger Zukunftsinstitut an unter www.profore-zukunft.de. Bis bald im Hier und Morgen.